Let's talk about six. Eine Winter Day, Hockey O'Clock, Original Series.
Winter Day, Hockey O'Clock.
In diesem Augenblick wird es jetzt richtig hitzig. Yeah, und die Scheibe kollert über die Linie.
Yeah. Mittendrin statt nur dabei.
Das ist unglaublich, was die hier zelebrieren.
Nice move, another nice move.
Let's talk about six, die große Winter Day Hockey O'Clock Original Series, heute in Teil 5. Und es wird ein Teil sein, der sicher wieder Höhen bringt und auch Tiefen, wie so viele zuvor. Das Ganze wie immer mit dem Hauptprotagonisten dieser Serie. Es ist Raphael Rotter. Er sitzt mir erneut gegenüber. Raphael, freue mich sehr, dass du noch immer Zeit nimmst für meine Wenigkeit. Offenbar dürften die Fragen nicht ganz so deppert sein und dich noch nicht vergrämt haben, oder du bist einfach zu nett, das zuzugeben.
Nein, mir taugt's volle und ja, ich hoffe, die Zuhörer werden nicht langsam gelangweilt von meiner Stimme, aber ich glaube, das ist ganz okay.
Ich kann es mir nicht vorstellen. Es ist sehr, sehr launig, es ist sehr, sehr unterhaltsam. Jede Woche aufs Neue gibt's fantastische Rückmeldungen, wie unterhaltsam das ist und wie viel man auch lernen kann. Ehrlicherweise muss ich dazu sagen, nichts anderes habe ich mir erwartet, wenngleich die Latte schon immer hochgelegen ist durch die Lukas-Brüder, durch Thomas Koch, durch Reini Divis, durch Gerd Prohaska, durch Markus Peintner, durch Greg Holz. Wer sich durch die anderen Serien, die es im Rahmen von Winter Day Hockey O'Clock schon gegeben hat, durchhören möchte, einfach im Podcast-Feed weit und teilweise sehr weit nach unten scrollen. Diese Serie wird weiterhin wöchentlich erscheinen. Heute der vorletzte Teil, kommende Woche dann das große Finale. Und Teil 5 widmet sich deiner MVP-Saison. 2016, 2017 wirst du mit den Capitals Meister, spielst eine unfassbar konstante Saison. Wir haben sie in Teil 3 angesprochen, dass du in einem Drittel aller Spiele gepunktet hast. Und 2017, 2018 legst du im Grunddurchgang noch eine Schippe drauf. Isoliert betrachtet, über deine große Karriere, waren das die zwei besten Eishockey-Jahre?
Meine besten Eishockey-Jahre, also nach meiner Statistik.
Wann hattest du es? Was waren die besten Eishockey-Jahre für dich?
Die besten Eishockey-Jahre?
Die Statistik würde nahelegen, dass es 16, 17, 17, 18.
Die besten Eishockey-Jahre waren, als ich nach Kanada gegangen bin, bis ich in meinem vorletzten Jahr in Wien. Das waren meine besten Eishockey-Jahre, würde ich sagen, genau, ja.
Okay, das sind sehr, sehr viele Eishockey-Jahre.
Ja, genau.
Wenn du es reduzieren müsstest auf vielleicht ein Jahr.
Auf ein Jahr, hundertprozentig das Meisterjahr. Hundertprozentig.
Wien wird Meister. Wien feiert eine Perfect Postseason. Absolutes Unikum in der Winter Day Eishockey League. Das wurde dann von Salzburg ein paar Jahre später egalisiert. Aber ihr könnt euch immer darauf berufen, wir waren die Ersten, die das gemacht haben. Und dann bleibt die Meistertruppe großteils zusammen und ein gewisser Peter Schneider kommt dann noch dazu. Im Englischen gibt's diese schöne Wendung, the rich just got richer. Die Reichen sind noch reicher geworden. Wenn du auf diese 2017-18 Saison zurückblickst, was kommt dir als erstes in den Sinn?
Ja, wieder eine geile Truppe. Privileg gehabt, nochmal mit den meisten zusammenzuspielen. Und vor allem auch, dass das Coaching-Team geblieben ist. Und das war natürlich wieder ein Riesenbonus auch für mich. Weil der Coach mich weiterhin gepusht und motiviert hat, wie auch alle meine Mitspieler, und haben alle anscheinend noch immer gesehen, okay, da ist noch mehr rauszukitzeln, und bin auch dem sehr dankbar. Und ich war auch noch nicht, ich habe anscheinend auch noch daran geglaubt, dass da noch immer Luft nach oben ist, und man, habe ich schon erwähnt, man ist nie der Spieler, der komplette Spieler, der man vielleicht glaubt zu sein ist, weil man kann jeden Tag was dazulernen bis am Ende seiner Karriere oder am Ende seines Lebens.
Nur der Vollständigkeit halber, weil ich Peter Schneider erwähnt habe, der während der Saison dazu gestoßen ist, ein weiterer Übersee-Crack, der dann mit Emilio Romig noch später, kurz vor der Postseason, nach Wien gekommen ist. Ich weiß noch genau, wie man damals gedacht hat, woher zum Teufel kommen all die Wiener? Und muss ganz ehrlich gestehen, ich hatte damals all die Auslandsösterreicher und vor allem jene in der NCAA noch nicht am Schirm. Und dann kommen binnen weniger Monate zwei gebürtige Wiener, die sich die Sporen in der NCAA verdient hatten, auf einmal zurück nach Wien und sorgen dort für Furore. Und ich glaube, jede Mannschaft, die binnen weniger Monate Peter Schneider und Emilio Romig dazu bekommt, ist instantly besser. Aber lass uns im Sommer beginnen, dieser 2017-2018 Saison. Du hast es in Teil 3 schon angesprochen, dass die Feierlichkeiten mit dem Titel, ich würde es fast als Ovechkinesk bezeichnen, auch da Höhen und Tiefen hatten und sehr, sehr intensiv waren. Und es gibt auch diese ungeschriebene Regel, oder wahrscheinlich ist irgendwo verschriftlicht worden im Sport, einen Titel zu gewinnen, das kann schon mal passieren, aber einen Titel zu verteidigen und wirklich dieses Bullseye on your back, dieses Ziel am Rücken zu haben, das ist so viel schwieriger. Auch diesen Hunger aufrechtzuerhalten. Und gerade deswegen nötigt es einem noch viel mehr Respekt ab, dass Salzburg diese Titelverteidigung jetzt sogar zum zweiten Mal in Serie erfolgreich gestaltet hat. Und es wird dann immer wieder genannt, der Hunger ist nicht mehr so groß wie vor diesem ersten Titelgewinn. War das in Wien auch so? War man da, satt ist das falsche Wort, aber war man da einfach erstmal zufrieden, den Titel gewonnen zu haben? Gab's spürbare Unterschiede zwischen Training Camp, Vorbereitung im Sommer 16 und im Sommer 17?
Also ich glaube, das ist sicher mal eine Riesenleistung durch die ganze Organisation durchgegangen ist, als wir den Titel gewonnen haben. Das auf jeden Fall. Ich glaube, man ist keine konkurrenzfähige Mannschaft und auch kein konkurrenzfähiger Verein, wenn man sich damit zufrieden gibt und sagt, okay, das haben wir jetzt geschafft. Dann hast du im Profisport nichts zu suchen. Es war sicher super schön, nach so langer Zeit den Meistertitel nach Wien zu holen, aber in Wien ist die Latte immer sehr hoch und das hat sich leider jetzt vielleicht die letzten 2, 3, 4 Jahre ein bisschen geändert, aber damals hat sich das nie geändert und natürlich auch, weil du einen Coach hattest, der einfach noch mehr aus der Mannschaft rausholen wollte. Und da bei noch mehr sage ich nicht, okay, unbedingt wieder einen Meistertitel, aber er wollte einfach aus jedem Spiel das Beste rausholen. Und bei vielen Spielern war noch einiges sehr viel machbar und das hat er gesehen und das hat er zu seiner Aufgabe gemacht und das ist total wichtig.
Lass uns bei Serge Aubin bleiben, der mittlerweile, egal wo er hingegangen ist, auch Erfolg hatte als Spieler und als Trainer. Mhm. Und wenn du immer den gleichen Stiefel runterbetest, und das haben ein paar Coaches auch in den letzten Jahren erfahren müssen, das funktioniert mit dem modernen Profi nicht mehr. Welche neuen Reize hat Serge Aubin versucht, in seiner zweiten und leider Gottes auch letztlich letzten Saison mit den Vienna Capitals versucht zu setzen?
Naja, individuell bei jedem Spieler natürlich andere Sachen und ist individuell auf jeden Spiel eingegangen.
Was war das bei dir?
Ja, er war noch immer nicht ganz zufrieden mit meiner Produktivität. Ich hatte noch immer zu wenig Schüsse seines Erachtens aufs Tor, den Drive zum Tor auch noch immer nicht perfektioniert und die Scheibe in vielen Situationen abgespielt, wo ich eigentlich selbst einen Abschluss suchen könnte. Das war eigentlich das größte Thema und auch an meiner Disziplin noch zu arbeiten, an vielen Dingen, aber das waren so die Hauptthemen bei mir. Und natürlich können da auch Spieler mit einem gewissen Charakter dazu, die da mitziehen mit dem Coach. Und das hatten wir in Wien zum Glück in dieser Zeit. Und wir wollten, wir haben einfach gesehen, okay, wir hatten letzte Saison so viel Spaß. Und es war so eine geile Saison, natürlich mit viel harter Arbeit verbunden. Aber fuck, genau deswegen spielen wir Hockey. Und warum nicht das Ganze wiederholen und versuchen zu wiederholen und vor allem die Chance zu haben, jeden Tag sich zu verbessern und jeden Tag mehr Optionen oder am Ende der Saison mehr Optionen zu haben, auch zu entscheiden, wo man jetzt vielleicht hingeht. Ist ja geil als Spieler. Umso mehr Optionen, umso besser ist für jeden Spieler. Und das war jedem klar. Und jeder war auch bereit, wieder so viel zu investieren. Und ja, da gehören natürlich die Spieler wie auch der Trainer dazu. Das muss man gut zusammenarbeiten. Und das war der Fall. Und du hast schon erwähnt, dann ist ein Emilio, der hört sich das nämlich, wenn nicht war, dann weiß ich auch nicht, was ich mache mit ihm. Wahrscheinlich nicht viel, aber der hört sich das hoffentlich an. Also sorry Emilio schon wieder. Der Emilio ist dazugekommen, der Peter Schneider, die sicher jetzt komplett andere Spieler sind, als sie gekommen sind. Muss man schon dazu sagen. Die sind gekommen aus der NCAA, beide, und das ist ein ganz anderes Spiel. Und spielen auch zum ersten Mal Profi. Und man hat gesehen, was sie können. Also sind zwei so eher ehrgeizige Spieler, die sich jeden Tag verbessern wollen, sind so dahinter, sind wirklich unglaubliche Profis. Also so einen Finisher wie den Schneid, habe ich eh schon erwähnt in den anderen Folgen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es erwähnt habe, oder privat gesprochen habe. Also habe ich selten gesehen, dass so einen Finish hat und so einen Drive hat, so ein Denken entwickelt hat, so zielstrebig ist. Also unglaublich. Nervt einen schon manchmal, wirklich, muss ich sagen. Also hin und wieder, boah, kann ich sagen, aus jetzt. Aber das ist er. Und man lernt ihn wirklich, den Verrückten, total lieb zu haben. Beim Emilio ist das Gleiche, also es sind zwei Maschinen, da kommen zwei Geräte auf dich zu, wenn du die siehst, wie Statuen schauen die aus, und sind zwei total intelligente Burschen, die
die könnten alles im Leben machen, aber spielen also.
Ja, der Emil studiert jetzt noch immer, schreibt, ich glaube, jetzt dann seine Masterarbeit, bin mir jetzt sicher, aber ich bin mir ja schon ziemlich sicher. Der Schneiz hat schon fertig studiert und wollen aber in jedem Aspekt ihres Lebens einfach gut abschließen und alles da rein investieren, was man nicht oft sieht. Und das zeichnet sie aus. Und man hat jetzt über die Jahre gesehen, so was für Eishockeyspieler die geworden sind. Ich meine, Peter Schneider ist wahrscheinlich der beste österreichische Striker nach dem Leberer jetzt, die Zukunft auch im österreichischen Eishockey, und das wird sich so schnell nicht ändern. Und
lass uns sagen, er ist der Beste.
Er ist der Beste, ja, und er hat auch jetzt schon ein gewisses Alter, aber trotzdem performt er. Und der Emilio ist, ich weiß nicht, ob es einen härteren Arbeiter gibt. Ich meine, ich war da auch immer ziemlich hart, aber der ist eine Maschine, der kann auch alles und hat endlich einen Verein mit Linz gefunden, dem schätzen, wo er sich wohlfühlt, wo auch eine geile Rolle hat, die er sich verdient hat.
In Dornbirn hat sich ein klein wenig angefühlt wie Perlen vor die Säue.
So ist es, und ich bin so happy für die beiden, und es sind gute Freunde von mir und ganz eigene Charaktere, die ich total lieb gewonnen habe und wo ich happy sein kann, dass ich die zu meinem Freundeskreis zählen kann.
Es ehrt dich sehr, wie positiv und wie mit wie viel Verve du über Kollegen und Weggefährten sprichst. Und bin in der privilegierten Lage, selbst mit den beiden zu tun gehabt zu haben, und die waren auch beide schon bei Winter Day Hockey O'Clock zu Gast in längeren Gesprächen, und immer dann danach immer gedacht, sind das jetzt einfach nur saukoole Typen oder verdammt gute Eishockeyspieler? Eigentlich beides. Und dann habe ich so gedacht, na, das ist ein besserer Typ. Und das spricht schon mal extrem für sie, weil sie sind smart, sind eloquent, können eben, die könnten wahrscheinlich Rocket Science machen und dergleichen und spielen aber Eishockey. Und das vergisst man gerade in einer Heimsportart so schnell, was mit was für klugen Köpfen und smarten Typen ja. wir es zu tun haben dürfen. Und das ist auch das Schöne am Eishockey, weil dir das gefühlt öfter begegnet als in so manche anderer Sportart. Und so groß an Peter Schneider und so groß an Emilio Rummig auch sind, die Serie heißt Let's Talk About Six. Und ja. wir wollen natürlich auch über dich und deine Zeit bei den Vienna Capitals sprechen. Und bevor wir wirklich in diese Saison 2017, 2018 eintauchen, ich habe am Anfang gesagt, die Meistermannschaft ist größtenteils zusammengeblieben. Mhm. Einen namhaften Abgang gab es nach mehreren Jahren in Wien mit Jonathan Furland. Ja. Und es passiert wenigen Mannschaften, dass ein großer Kapitän vom nächsten großen Kapitän, nämlich Andreas Nödl, abgelöst wird. Red Bull Salzburg hatte dieses Privileg, dass auf einen Matthias Tratnik ein Thomas Raffel dann auch folgte. Schwierig in einer Mannschaft so eine seamless Transition in puncto Leadership auch zu haben. Trotzdem kann ich mir vorstellen, dass Jonathan Furland ein Vakuum hinterlassen haben muss. Wie war das, zum ersten Mal seit mehreren Jahren in die Vorbereitung zu gehen und Furland nicht da zu haben?
Ja, natürlich war schon ein Loch, dass man nicht fühlen konnte. Das ist, muss man einfach so sagen, ein Charakter, so einen Charakter, den der Furley mitgebracht hat, den kann man einfach nicht ersetzen. Vor allem einen, den man kennt, über Jahre lang, der sich das verdient hat. Und ja, das war nicht zu ersetzen. Der Andi hat dann ist in die Fußstapfen von Furley getreten und der Andi wird genau das Gleiche sagen. Der Andi war ein ganz anderer Typ. Also kann man überhaupt nicht vergleichen. Ist auch nicht zu vergleichen mit dem Furley. Der Andi ist von jeder respektiert worden. Der Andi hat in der Show gespielt. Ich meine, also technisch kann man den Andi nichts vormachen. Und auch so in der Garderobe, jeder hat den Andi geliebt, der Andi war ein ganz anderer Typ, also Vergleiche darf man da nicht ziehen. Mir ist einfach sehr wehgen, dass der Völl einfach gegangen ist, weil er abseits des Eises wie auch in der Garderobe während den Spielen einfach so ein cooler Typ war und so ein liebevoller Mensch war immer für einen da und es hat einfach wehgetan, dass so ein Spieler von Wien einfach geht. Ja. Aber ja, das ist das Hockey, das ist das Business und der Andi hat die Mannschaft sehr gut geführt. Ist so ein bisschen ein Chaot gewesen, aber das wissen wir alle. Ist ein bisschen crazy, aber die Sachen, die er gemacht hat am Eis und wie er die Mannschaft zusammengehalten hat, das hat er gut gemacht und er ist einer meiner Kindheitsfreunde und ich war happy für ihn, dass er in die Rolle reingeschlüpft ist, weil ich glaube, das war auch ein bisschen einmal ein Traum für ihn, auch wenn er in NHL schon spielen durfte, dass er in Wien eben so eine Rolle hat und den Traum hat er sich erfüllt und hat ihn sich auch verdient und hat das in dem Jahr auch ziemlich gut gemacht, finde ich.
Wir haben den Grundstein gelegt für die Saison 17-18. Jene, die, was deine Punkte anbelangt, die beste war, jene, die auch zu deinem ersten und einzigen MVP-Titel geführt hat, würde vorschlagen, wir machen eine ganz kurze Pause und gehen dann in Medias Res der Saison 17-18. Hier bei Let's Talk About Six.
Win today. Hockey. Football. Let's Talk About Six wird unterstützt von der NH Energieprojekte GmbH. Getreu dem NH Energieprojekte GmbH Motto, Energie muss bezahlbar und zugänglich für alle sein, bekommen die Kundinnen und Kunden nicht nur günstigen grünen Strom, sondern auch energieeffiziente Häuser oder Immobilien. Dabei legt die NH Energieprojekte GmbH großen Wert auf eine offene und transparente Kommunikation. Denn das Ziel ist es, stets klare und verständliche Informationen zu bieten, damit die Kundinnen und Kunden fundierte Entscheidungen treffen können. Egal ob bei Bauprojekten, Photovoltaik, Strom- und Gasoptimierungen oder Finanzierungshilfen. Alle Informationen dazu gibt es unter www.nh-energie.com. Win today, Hockey,
Open. Zurück bei Let's Talk About Six, einer Win Today Hockey O'Clock Original Series. Zurück natürlich auch weiterhin mit Raphael Rotter. Raphael, die Saison 2017-18 war so ein klein wenig Carbon Copy der Saison 16-17. Die Caps gewinnen Phase 1 des Grunddurchgangs, wie es damals hieß, nicht mit 11 Punkten Vorsprung, sondern mit 9 Punkten Vorsprung, sind dann in der Platzierungsrunde auch wieder punktegleich mit Red Bull Salzburg, aber ob der besseren Grunddurchgangsplatzierung, wie schon im Vorjahr, trotzdem wieder der Nummer 1 sieht mit Home Ice über die gesamten Playoffs. Also wenn man die Saison einfach nur noch Zahlen übereinander legt, sieht es ganz gleich oder sehr ähnlich aus. Hat es sich auch ähnlich angefühlt?
Ja, doch. Also es war noch immer dieser Schwung da von der vorigen Saison und jeder hat, ich meine, man muss daran glauben, wenn man Meister werden will, aber ja, jeder hat einfach sehr oft einfach ein Lachen im Gesicht gehabt, die ganze Saison über, ob es jetzt im Training war oder beim Spiel war. Und das ist natürlich immer ein gutes Zeichen. Natürlich gibt es immer Ups and Downs, manche Leute sind nicht zufrieden. Das ist ganz normal in der Saison, aber man ist da eine Einheit und versucht sich gegenseitig aufzubauen und ist füreinander da. Und das hat wieder gut geklappt, vor allem, weil wir uns alle natürlich schon gekannt haben. Und ja, es ging eigentlich in der Tonart weiter. Ja.
Dieses Lachen im Gesicht, das ist ein perfektes Stichwort. Als ob du meine Notizen und vielleicht auch Wortspender kennen würdest. Wie witzig es sein kann, mit dir gemeinsam Eishockey zu spielen, mit dir gemeinsam auch auf Tour zu gehen. Daran erinnert sich ein Crack, der das Wiener Eishockey noch immer prägt und hoffentlich noch sehr lange prägen wird. Wir haben schon von ihm gehört, das ist Niki Hartl, würde vorschlagen, wir hören einmal ganz kurz rein und plaudern dann darüber.
Es gibt so viele lustige Momente, einfach, wo ich sagen muss, was auch teilweise alles nicht jugendfrei ist, aber es ist so viel Witziges im Leben passiert mit dem Rotti, wo ich war ja immer sehr roomy. Und ja, er hat gewisse Ticks auch im Zimmer, das ist so lustig, wo wir echt immer lachen müssen, wo er immer zum Beispiel kontrolliert, ob eh keiner unterm Bett ist. Es ist so witzig einfach, was? Es gibt so lustige Sachen. Oder Blake sagt, wir waren in Ibiza. Urlaub, da war ich noch sehr jung, habe nicht viel Geld gehabt und er hat mir halt da auch einmal die weite Welt gezeigt. Da waren wir fort in einem Club oder in so einem Beachclub und ja, ich bin halt vor lauter Köstlichkeiten, war ich schon leicht angetrunken und dann bin ich als einziger Mensch in den Pool gefallen, wo kein Mensch rein darf, weil da waren ja alles Tänzerinnen und Türsteher und da dieser Pool war abgesperrt und ich bin der Einzige gewesen, was in den Pool geschwommen ist und da waren tausende Leute. Und er hat mir dann rausgeholfen und wir haben einfach Tränen gelacht.
Ja,
wollen wir über Ibiza sprechen? Oder ist es ob der jüngeren Ereignisse glaub, in der Politik?
Ja, das sollten wir.
Wenig opportun.
Ja, genau. Ja, das sollten wir unter Verschluss lassen, das Ganze. Ja, es gab so viele lustige Situationen und auch, ja, der Niki ist mein Roommate, also der kennt meine Ticks, über die wir vielleicht auch noch sprechen werden. Für mich war es einfach, ich war immer gut drauf und für mich ist es, weil ich so viel Spaß habe im Hockey und immer gehabt habe, ist es für mich einfach auch, da bin ich ganz ehrlich, auch wenn man verloren hat, natürlich war ich grantig, weil ich verloren habe, aber ich bin ein anderer Charakter. Okay, es war ein Spiel und ich nehme das ernst und es ist schade, ja, aber ich konnte das ziemlich schnell abhaken und weil wir darüber geredet, auch wie du mich gefragt hast in den letzten Folgen beim Meistertitel, wie ich mich da gefreut habe und da habe ich gesagt, ja, sicher habe ich mich gefreut, aber ja, ich bin Meister geworden, voll geil, aber es war halt ein Spiel für mich. Eishockey ist ein Spiel. Und das darf man nicht vergessen. Und wir haben das Privileg, das Spiel zu unserem Job zu machen, das, was total cool ist, und das muss man respektieren. Aber Leute, es ist ein fucking Spiel. Du verlierst ein Spiel. Niemand stirbt. Du machst einen Fehlpass, einen Turnover. Du fahrst nicht bei 70 durch die Fußgängerzone. Hey, take it easy, nimm's nicht so hart an dir. Das ist heutzutage ein riesen Problem von vielen, vor allem jungen Spielern. Und das muss man, natürlich sollen sie das ernst nehmen und motiviert sein und an sich arbeiten und jeden Tag auch dieses Profi-Dasein leben. Aber man darf diesen Spaß daran nicht verlieren. Egal, ob es jetzt wir sind alles nur Menschen und es gibt Tage, da bist du nicht gut drauf, ganz normal. Aber du darfst nie vergessen, du darfst dieses Spiel zu deinem Job machen. Und wenn es einmal Tage gibt, wo es am Backskate hast oder wo du angeschrien wirst, ja, ist halt so, aber nimm es auch ernst und arbeite daran. Aber in erster Linie hast du begonnen, weil es dir Spaß macht. Und es soll immer wieder Spaß machen. Wem es nicht Spaß macht, bitte hör in der Sekunde auf, leg den Schläger dorthin, geh nach Hause. Und das habe ich halt, das nehme ich vielleicht zu ernst, das Ganze, das mit dem Spaß, weil ich immer Spaß habe. Und hin und wieder könnte es ein Problem sein mit manchen Charakteren, die einfach zu verbissen sind. Und das, ja, dann gerate ich einmal an die und erkläre ihnen das. Aber die meisten, die mich kennen, wissen, dass ich ein Profi bin und das ernst nehme, auch wenn man verliert und mit dem anders umgehe. Aber ich kann einfach, es gibt nicht viele Spiele, wo ich sage, okay, ich habe nicht alles gegeben und darum kann ich mir nichts vorwerfen. Natürlich mache ich Fehler und die sage ich auch selber von der Mann. Ich bin ja nicht blöd. Jeder Spieler, also die meisten Spieler wissen, was für Fehler sie machen. Viele leider nicht, aber ich weiß es und das sage ich auch. Aber ich kann dann abschließend sagen, ja, es war zart, ich habe trotzdem eine Gaudi gehabt, wir haben leider verloren, ich habe alles gegeben und es hat mir trotzdem Spaß gemacht.
Ja. Wie äußert sich das? Also, muss mal ausholen, wieder mal. Jemand hat mal gesagt, man verbringt so viel Zeit in der Halle, in der Kabine, im Training, im Spiel. Wenn man da keinen Spaß hat, dann hat man ohnehin was falsch gemacht. Du hast das gerade auch in eigenen Worten perfekt formuliert. Wie war das dann auch in der Kabine? Warst du auch jemand, der gern mal Prankster war und Streiche gespielt hat? Ja. Wie sehr hat das dazu gehört?
Ja, sicher. Ich meine, ich glaube, in einem Teammeeting will man mich nicht gegenüber sitzen haben. Oder neben sitzen haben.
Ah, okay.
Ich bin einer, der halt schon die anderen anschaut und vielleicht hin und wieder, wenn dann irgendwer nicht gut Englisch spricht, ich spreche auch nicht super Englisch, schaue ich dann irgendwann an oder so und dann bringe ich schon viele Leute zum Lachen. Also der Andi, der Nödig, der war so ein Opfer von mir und der Niki auch. Also der Niki kann nicht gegenüber von mir sitzen in einem Meeting. Er muss lachen, also er kann auch nicht normal sein. Und ja, der Patrick Peter war auch so ein Beispiel und ja, da habe ich die Burschen halt schon oft in Probleme gebracht damals, weil sie halt immer sich nicht zusammenreißen konnten, die Coaches dann dementsprechend ausgezuckt sind. Und das war halt von mir ausgehend. Ja, aber ja, dann müssen sie sich halt mit dem Rücken zu mir hinsetzen, wenn sie das eh wissen. Ja, das war immer der Fall. Der größte Prankster bin ich nicht, aber einfach gerade gehabt hin und wieder natürlich, habe ich einen Scherz gemacht oder habe was gemacht, aber mit den Pranks muss man vorsichtig sein, weil da gibt's Leute, die dann Grenzen überschreiten und denen ist das egal. Und so weit bin ich nicht gegangen. Und da gibt es halt dann Leute, die das machen, wie zum Beispiel ein André Lakos. Zusammen mit dem Philipp Lakos noch dazu ist natürlich eine gefährliche Mischung. Und da habe ich mich mal auf einen Battle eingelassen. Das habe ich dann aber ziemlich klar und auch schnell verloren. Und darum muss man da schon vorsichtig sein bei der Sache, genau. Ja.
Jetzt musst du natürlich vom Battle erzählen, das ist ganz klar.
Ja, ich war damals verletzt und glaube ich, den André, der war am Eis, habe ich die Straßenschuhe, glaube ich, versteckt und dann habe ich in die Schnürsenkel, glaube ich, 8 Knoten reingemacht. Ja.
relativ harmlos.
So ist es, relativ harmlos. Er hat natürlich irgendwie erfahren, dass ich das war und hat dann beim nächsten Training, wo ich wieder dabei war, wir hatten eine Übung, Verteidiger Schuss von der blauen Linie und ein Stürmer vom Tor und er muss den Tormann die Sicht nehmen und versuchen, die Scheibe zu tippen. Ja, und natürlich stehe ich vom Tor, wenn der andere zufälligerweise jedes Mal schießt, bin ich gerade derjenige, der vom Tor schießt und es kommen Granaten links und rechts, ne? Nicht gerade vorteilhaft und ja, im Training ja, kriegt man es doch schon mit Angst zu tun, weil André ziemlich hart schießen kann. Ja, und er hat natürlich die ganze Zeit gelacht, der Coach schreit, ich natürlich immer einen halben Meter neben dort stand, der Coach schreit und ich, Leute, in front of the net und ich zittern, ja, super. Der André lacht natürlich durchgehend. Ja, und dann bin ich vom Eis gekommen und der André hat mich schon gefragt, ja, warum ich nicht vom Tor stehe und ob das Training eh lustig war und ob ich eh keine Angst habe. Ich sage, es passt schon, Buddy, alles okay. Ja, und dann gehe ich mich duschen und will meine Sachen anziehen. Ne? Sind meine Straßensachen nicht da? Ich suche sie natürlich überall, gehe zum André, wo sind die? Keine Ahnung, Phil. Ja, keine Ahnung. Ja, passt, zwar gehen natürlich, niemand weiß es. Ja, habe alles abgesucht, glaube ich, eine halbe, dreiviertel Stunde, bis mir einer einen Tipp gegeben hat, ob ich nicht einmal in den Kühlschrank schauen will und ins Gefrierfach. Ne? Schau ins Gefrierfach rein, natürlich alle meine Sachen eingefroren. Ne? Passt. Wieder die Unterwäsche angezogen vom Eishockey, wollte meine Schuhe anziehen, die nicht im Gefrierfach waren. Da waren einfach, ich glaube, es waren wirklich, ich glaube, 30 Knoten, also dass man sich überhaupt diese Zeit nimmt, 30 Knoten zu machen. Ich meine, was für ein Loser muss man sein? Er hat einfach 30 Knoten in meine Schnürsenkel reingemacht. Okay, keine Chance. Ich habe es natürlich zerschnitten, habe es rausgenommen. Bin runtergekatscht. Es war dann noch Winter. Und ja, ich war schon voll heiß, weil ich nach dem Training natürlich meine Routine mache und dann einfach raus will. Gehe runter in die Garage zu meinem Auto. Stehe vor meinem Auto. Und das ganze Auto haben sie einschamponiert. Ich meine, Das kostet ja alles Zeit. Ich meine, warum? Und die sehen nicht einmal meine Reaktion. Oder vielleicht haben sie die Videoaufnahmen von der Garage bei sich zu Hause. Und ich stehe vor dem Auto, eh schon fertig, genervt, voll Hass, Winter, hab den halberten River noch fahren, frier dahin und stehe vor dem Auto, das wirklich mit einer Schicht von ungefähr 3-4 Zentimeter mit komplettem Shampoo überzogen ist. Ich weiß nicht, was der Tommy dazu gesagt hat, aber anscheinend war er da sehr spendabel, weil normalerweise gibt er nicht gerne das Shampoo her, aber da war es natürlich lustig, da ist mein ganzes Auto in Shampoo eingekleidet, sozusagen. Naja, ich Besenkohl von oben, das ganze Auto abgeschrubbt, vorsichtig, dass keine Kratzer reingeben, dann komme ich endlich in dieses Auto rein, sicher nach einer Dreiviertelstunde. Sitz drinnen und wirklich so richtig befriedigend sind, ich denke so, wow, der Tag kann jetzt wirklich endlich zu Ende gehen, weil sonst fahre ich mit dem Auto direkt in die Wand da rein. Ich meine, jetzt will ich nur noch nach Hause. Passt. Dreh den Zündschlüssel um. Auf einmal geht's, höre ich schon, ist die Dings, die Klima, glaube ich, die nicht die Klima, sondern die voll eingedreht, voll eingeschalten. Haben die Babypuder in die Scheiß, in die Lüftungsschlitze reingegeben und es gibt einen Knall und ich sitze in dem Auto komplett weiß, das ganze Auto eingeschneit. Ja, und dann, das hat dann das ganze Fass zum Überlaufen gebracht. Aber dann, ich war schon so grantig und ich war so verzweifelt, dass ich das dann so lustig fand und dachte, wow, Respekt, also was die da investiert haben heute, in den heutigen Tag und wie viel das ihnen wahrscheinlich Zeit gekostet hat, also Respekt. Und ich bin dann komplett weiß, im komplett weißen Auto da rausgefahren zu der ersten Waschstraße und habe mein ganzes Auto ausgestaubsaugt, genau. Und das war so meine Karriere mit den Pranks, hat da geendet. Nie wieder Pranks. und nie wieder mich mit Philipp oder André Lacos anzulegen. Nie wieder. Also das war wirklich, ja. Aber ich glaube, da gibt es viele andere Dinge auch noch, die andere Spieler erzählen können. Aber das war sicher meine Lehre und ja.
Wissen Sie, was das für einen Effekt auf dich hatte? Bist du danach dann zu Kreuze gekommen und hast gesagt, hey Jungs, Waffenstillstand, nie wieder mit euch?
Also ich muss sagen, das hat mich sicher
beeinflusst. Oder müssen Sie das anhören?
Na, das hat mich sicher beeinflusst mit meinen Ticks. Also gut hat es mir nicht getan. Das hat sicher negative Auswirkungen auf mich gehabt. Aber ja, wir haben dann das Kriegsbeil begraben und der andere hat auch wieder normal schießen können im Training, lustigerweise.
Wenn wir bei Pranks sind und es passiert in Eishockey-Kabinen so unfassbar viel durfte in der vergangenen Saison mit Uwe Moser auch länger reden, was die Equipment-Manager teilweise mit ihren Schützlingen mitmachen oder wo sie auch wie Tommy bei den Capitals mit beteiligt sind. Das ist dann in einem anderen Buch geschrieben. Der beste Prank, den du passiv erlebt hast in all den Jahren. Also aktiv wurde der eine, den du jetzt erzählt hast, dir zuteil, was dann letztlich und im Nachhinein schon auch witzig ist. Aber das Beste, was du jemals beobachtet hast oder wo du vielleicht auch Teil davon warst.
Boah. Also da gibt es so viele Dinge, ehrlich. Ja, der Phil Lacos ist halt ein Kaliber und der hat dann nicht mittrainiert. Das war noch in meinen jungen Jahren bei den Capitals. Hat er bei dem Montagstraining war immer ein bisschen härter, weil natürlich nach dem Weekend oder am Dienstag, nach dem Tag frei, sind wir ein bisschen Eis laufen müssen und das Training war einfach härter. Und man hat eben sehr viel Wasser gebraucht. Sind wir ordentlich geschickt worden, muss ich sagen. Und sind dann alle zur Bank, voll fertig und um es einfach mit Wasser zu übergießen und zu trinken. Und wir gehen hin und zützeln an den Flaschen, der Tolle und ich. Und ja, komischer Geschmack, ne? Haben uns nichts gedacht, dann geht man weg und es beginnt halt fast zu tränen. Und dann schauen wir nur so raus und der Philipp schaut uns außerhalb des Plexis, hinter dem Plexis an und lacht so. Shit. Und der Phil Lacos liebt scharf zu essen. Und der hat die schärfsten Soßen, die man wahrscheinlich im Internet bestellen kann. Diese Triple, ich kenne mich da nicht aus. Der weiß das natürlich. Und hat er von den, ich meine, es war kein verrückter Prank, wo er so viel auf sich genommen hat, aber hat er einfach auf die Wasserflaschen diese, weiß nicht, was für eine Soße das war.
Ich habe einmal eine gekauft, die hieß The End mit was Gott wie viel Millionen
Skurril. Ich glaube, die er hat, das sind 6 Totenköpfe oben, was natürlich auch kein gutes Zeichen ist. Ja, und die hat einfach draufgegeben und ich habe fast ins Krankenhaus fahren müssen. Also die Zunge ist angeschwollen, alles. Also das Positive war, ich habe nicht mehr trainieren müssen. Ich habe vom Eis gehen können, weil ich einfach nicht mehr atmen konnte und das war der schlechte Effekt. Ja, also das war schon sehr gefährlich, aber das war ein Prank, der mir sicher nicht
ja, aber da warst du auch wieder am falschen Ende, mein Lieber.
So ist es. Ich bin anscheinend bei den Pranks immer, aber ich glaube, ich bin so ein perfektes Opfer für sowas, weil ich habe Angst, dann einen Prank zurückzumachen, weil sich das immer fortsetzt und sie wissen, ich pack das nicht. Ja, und darum bin ich leider das perfekte Opfer für sowas. Ja.
Lass uns zur Saison 17-18 kommen, nachdem wir jetzt auch rausarbeiten durften, wie viel Spaß es immer wieder auch gemacht hat, dir nicht immer in der Caps-Kabine zu sein. Es war deine mit Abstand beste persönliche Saison. Wieder den kompletten Grunddurchgang absolviert, eigentlich schon fast unheimlich, dass du im Vorjahr alle Partien absolvierst, im Grunddurchgang kein einziges Mal aussetzen musstest, dich der Verletzungsteufel dann erst wieder in den Playoffs eilt, auch da kommen wir dann ein klein wenig später dazu. Aber du hast 8 Doppelpacks fabriziert, du hattest ein 4-Punkte-Spiel, du hattest 6 3-Punkt-Spiele, du hattest eine 10 Spiele während der Point-Scoring-Streak im Jänner und Februar, du hast deine Goal-Scoring-Bestmarke von 4 aufeinanderfolgenden Spielen eingestellt. Kleiner Exkurs, weißt du, wann du das erste Mal in deiner Karriere in 4 aufeinanderfolgenden Spielen getroffen hast?
Nein.
Halbfinale 2009, 2010 in den Spielen 4 bis 7, die die allesamt nach der 3-0-Serienführung verloren gegangen sind gegen, gegen Linz. Also vielleicht kein ganz, ganz gutes Omen. Ja. Aber eben in diesem Jänner, Februar und damit auch in Richtung Playoffs hin, war diese Goalscoring-Streak, du warst on a roll. Du hast auch in der vorvergangenen Folge angesprochen, dass es dir schon wichtig war, auch punktemäßig mal ganz vorne zu sein und dass du dieses Battle mit Corey Lockter natürlich auch im Auge hattest, aber vielleicht erstmal einfach nur, wie es individuell lief. Und ich habe da die Frage schon einmal gestellt, wie sehr du auch auf Statistiken achtest und dergleichen. Aber wenn es dann diese Statistiken gibt und wenn es halt einfach leicht von der Hand geht, wie hat sich das angefühlt in dieser Saison?
Ja, ich habe das auch schon anderen Journalisten auch beschrieben und auch mit Spielern darüber geredet, dass das einfach natürlich, wenn du jetzt, ich glaube, ich habe 2 Jahre oder 3 Jahre davor nicht verletzt, also keine große Verletzung, so kleine Blessuren hat es hier gegeben, aber ich habe kaum Spiele verpasst, ich war topfit, ich konnte 2,5 Jahre trainieren, 3 Jahre, war in einem super Alter. Und das spielt natürlich alles zusammen, das darf man nicht vergessen. Du kannst 2,5 Jahre nicht verletzt, du hast 150 Spiele am Buckel, alle Trainingseinheiten und hast keine lange Pause dazwischen. Und dein Körper bildet, ist natürlich voll beieinander und bildet einen bestimmten Grad an Stärke, an Einsatzfähigkeit, die du wahrscheinlich, wenn du ein Jahr spielst oder ein halbes oder drei Viertel und dann verletzt dich wieder 3 Monate, dann spielst du wieder, dann verletzt dich wieder. Du kommst einfach nicht dorthin. Und das war ein Riesenthema, dass ich einfach die 2,5 Jahre davor nicht verletzt war. Und dass ich so im Saft war und dass ich einfach keine lange Pause vom Eishockey hatte. Das hat sicher mitgespielt, 100%ig. Und dass ich einfach das Privileg hatte, in meiner ganzen Karriere, speziell die letzten 2 Jahre, 3 Jahre, mit unglaublichen Spielern zusammenspielen zu dürfen, die mich im Training jeden Tag besser gemacht haben. Und die
Unterbrechung, auch mit der de facto gleichen Linienkonstellation, die dich im Vorjahr so erfolgreich gemacht hatte.
Das natürlich auch.
Nödel, Voss, Rotter.
So ist es, so ist es. Und auch Spieler, die nicht nur selbst sehr gut sind, sondern dich auch besser machen wollten, weil sie das Beste aus dich rausholen wollten, weil sie dich geschätzt haben. Und das, so habe ich mich gefühlt. Und auch in der Saison habe ich auch nicht auf die Scorepunkte geschaut, bis vielleicht die letzten 2 Spiele, muss ich ehrlich sagen. Aber die anderen haben mir das einfach so, jetzt fehlt mir wieder das Wort, die anderen wollten, dass ich das erreiche. Sie haben es mir einfach so, wie sagt man,
gefeedet. Gegönnt?
Ja, danke.
Gegönnt, okay.
Die anderen haben es mir einfach so gegönnt, also so hat sich's angefühlt, weil sie, ich glaube einfach, weil ich ja ein harter Arbeiter bin und irgendwann, ja, wird man vielleicht, sollte man so belohnt werden, haben sie sich gedacht und haben mir das gegönnt und gesagt, hey Raffi, komm, heute schaffen wir das. Und so zugeredet, ich so, hey Burschen, ja, wenn nicht, dann nicht, scheißegal, aber natürlich wär's cool. Und das ist halt das war für mich schon wieder so ein Zeichen und so ein Signal, hey, wie geil ist das eigentlich, was für coole Mitspieler ich habe. Und natürlich denkt man sich dann auch, okay, ich glaube, du musst auch selber ein ziemlich okayer Typ sein, damit andere Leute so dir das gönnen und dich da so pushen wollen, ne? Und das war schon Freude genug für mich. Und dass ich dann das am Ende erreicht habe, ja, habe ich eigentlich nur meine Mitspieler die letzten 2, 3 Jahre, kann ich denen dankbar sein und dem Coaching-Staff, der mir das Vertrauen geschenkt hat und die Eiszeit geschenkt hat. Und dass das dann passiert ist, ja, das ist halt dann passiert. Aber wie schon gesagt, ich hätte das sofort ausgetauscht. Ich glaube, das wird ja auch jeder andere Spieler sagen für einen Meistertitel. Aber ja, cool. Cool zu sagen, dass man mal MVP war in der Liga und
gibt nicht ganz so viele, die das von sich behaupten können.
Ja, ich finde es cool. Ich meine, wenn es nicht gewesen wäre, wäre es nicht gewesen, aber war eine coole Sache und hat mir natürlich ja auch geholfen in der Vertragsverhandlung.
Das vorwegnehmen, wir werden im Chaos dieser Serie dann sicher auch noch über Lieblingsgegner sprechen und vielleicht auch Lieblingsrivalen. Mhm. Was aber auffällig war, dass du in deiner MVP-Saison gegen den KAC und Klagenfurt, Salzburg und Linz wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise und Reihenfolge die drei größten Rivalen der Capitals. Just am Ende gegen den KAC hast du in jedem deiner 6 Saisonspiele gepunktet. Allein gegen den KAC 10 Punkte in 6 Spielen, was jetzt nicht ganz verkehrt ist. Ist es so, dass man sich gegen Rivalen oder vermeintliche Rivalen, oder du kannst es auch sagen, nee, Klagenfurt war ein Spiel wie jedes andere für mich, dass man sich da schon noch mehr fokussiert und dann auch noch mehr freut, wenn es gut läuft?
Jein, also man geht so rein, glaube ich, in einer Karriere, aber schlussendlich, wenn du wirklich ein Profi sein willst und auch den Respekt kriegen willst von allen Spielern und Trainern und so geschätzt werden willst und der Spieler sein willst, der wirklich auf Top-Level agiert, dann musst du gegen jede Mannschaft gleich motiviert sein. Und jede Mannschaft willst du einfach schlagen und alles rausholen. Natürlich ist man manchmal nervöser, kommt aufs Stadion drauf an, vielleicht liegt mehr am Spiel, aber grundsätzlich musst du, egal gegen wen, alles geben und einfach alles wollen. Und wenn du gegen einen schwächeren Gegner, wenn du alles gibst und du könntest 6 Tore schießen, aber es reicht schon 3, dann schießt die 6 Tore. Du sollst alles geben. Und das war bei mir dann in der Karriere immer der Fall. Dass das jetzt so ausgegangen ist, ja, freut mich, schaut doch gut aus, glaube ich. Aber für mich ist ein Spieler, der jetzt gegen einen schwachen Gegner, keine Ahnung, 6 Tore schießt und gegen einen starken Gegner nicht einmal ins Spiel kommt und nicht auffällt, das ist für mich kein Spieler, den ich unbedingt als Trainer jetzt haben muss. Und genau solche Spieler, glaube ich, wollen Trainer und wollen auch Mannschaften unterschreiben, der eben, egal gegen was für einen Gegner, und vor allem natürlich gegen die guten Gegner auf sich aufmerksam macht und da einen bestimmten Weg geht. Und ja, ich glaube, ich habe das dann recht gut gemacht in meiner Karriere. Nicht beabsichtigt, ich wollte immer gleich viel geben. Aber ja, mich freut es, dass es so gut ausgeschaut hat, vor allem in der Saison.
Die Saison extrem spannende, weil die Kräfteverhältnisse in den Playoffs oder während der Saison dann nochmal neu gemischt worden sind. Das war ein Jahr, in dem Bozen Mitte November abgeschlagener Letzter war. Und leider Gottes war die Liga damals noch mehr eine Liga der zweiten Chancen und ist es mittlerweile immer noch, weil im ersten Schritt 48 Spiele absolviert werden in der kommenden Saison, um aus 13 Teams 10 zu machen. Damals hätte es theoretisch sein können, dass du deine ersten 44 Spiele verlierst. Wenn du die nächsten 22 gewinnst, kannst du Meister werden oder bist du Meister. Und es ist auch tatsächlich so ähnlich gekommen. Bozen im November, abgeschlagener Letzter. Da war eigentlich schon klar, dass die ohnehin mit der Qualifikationsrunde zu rechnen haben. Die tauschen aber Ende November den Trainer aus. Und Kai Suikkanen übernimmt. Und die Capitals, wie sie damals auch gegen Bozen gespielt haben, spannend, weil sie die ersten 2 Spiele vor Kai Suikkanen gegen Bozen absolviert hatten und die nächsten beiden dann schon mit Kai Suikkanen gegen Bozen. Beide im Jänner 2018. Soweit du dich zurückerinnern kannst, war da schon klar, dass das jetzt ein anderes Bozen ist, dass das jetzt ein strukturierteres Bozen ist, dass das jetzt ein gefährlicheres Bozen ist?
Boah, und auch da muss ich auch enttäuschen, meine Zuhörer. Ich habe mich damit eigentlich nie so beschäftigt, meine ganze Karriere, dass ich die anderen Mannschaften so verfolgt habe. Wer kommt da dazu? Wer ist da jetzt neu? Was für ein Trainerwechsel? In der Saison wusste ich, glaube ich, gar nicht, dass sie einen Trainerwechsel gehabt haben. Ich habe nach den Resultaten nach bemerkt, dass sie besser spielen. Das wusste ich. Aber ich habe nie eine Mannschaft jetzt irgendwie unterschätzt, egal was für eine Mannschaft es gewesen ist, weil jede Mannschaft ziemlich gute Spieler hat und auch, dass immer hin und wieder eine Tagesverfassung ist und jeder kann jeden Schlag in dieser Liga, das haben wir schon so oft gesehen. Und Bozen habe ich aus meiner Vergangenheit prinzipiell nie unterschätzt. Also es ist immer schwer, in Bozen zu spielen. Total schwer, immer. Und Bozen, auch heim, Bozen gibt immer Hard Times. Ob sie jetzt, auch wenn sie nicht gut sind, sind sie tough. Also es ist immer schwer, gegen die zu spielen. Ich hätte nie und werde auch nie Bozen unterschätzen. Und das war in dem Jahr genau das Gleiche. Und ich bin sehr happy, dass das Eishockey so gut funktioniert in Bozen, weil es eine Hammerstadt ist, eine Hammer-Community und ein cooles Stadion und eine Bereicherung für die Liga. Und darum bin ich happy. Nicht happy, wenn sie uns schlagen, aber happy über die tollen Begegnungen, die wir hatten und Playoff-Series. Ich meine, ich kann mich erinnern, das ausverkaufte Stadion dort, die Gesänge von den Fans. Ich meine, voll geil. Jeder wünscht sich, wenn er in Europa spielt, mal in so einem Stadion zu sein. Und ja, dann verlierst du mal eine Partie, aber es ist einfach ein geiles Eishockey. Natürlich ist es oft schmutzig, aber das gehört alles dazu zum Hockey. Und ja, geil, wie sich Bozen entwickelt hat und was für eine Position Bozen schon in dieser Liga hat, von ihnen respektiert zu werden und einfach diesen Stellenwert, die sie sich über die Jahre erarbeitet haben. Und für mich ist es nicht zu erdenken, dass Bozen aus dieser Liga jemals aussteigt.
Hoffentlich nicht, bin ich absolut bei dir. Aber warum wir Bozen auch aufgebracht haben, das wird jetzt ein kleiner Cliffhanger sein. Wir machen nochmal eine ganz kurze Pause. Und wie es sich gehört, bei Folgen von Let's Talk About Six gibt es auch dieses Mal wieder T-Shirts zu gewinnen. Es gibt vom Winter Day zur Verfügung gestellt, Winter Day Hockey O'Clock, Legenden-T-Shirts. Du bist die erste Legende, die solche T-Shirts gewidmet bekommt. 100 yes. Stück sind produziert worden. 5 davon gibt es auch in dieser Folge wieder zu gewinnen. Alles, was ihr tun müsst, ist gleich im Anschluss ein klein wenig zuhören, die Gewinnspielfrage beantworten und mitmachen. Mit ein wenig Glück seid ihr dann vielleicht stolze Besitzerin oder Besitzer eines T-Shirts, auf dem auch deine Karrierewerte für die Vienna Capitals notiert sind. All-Time Leading Goalscorer, All-Time Leading Assistant, All-Time Leading Pointscorer. Deine MVP-Saison hat da ordentlich zu diesem Konto entsprechend beigetragen. Wer dieses T-Shirt haben möchte, jetzt ganz genau hinhören.
Win today, Hockey, Goalscorer.
In jeder einzelnen Folge von Let's Talk About Six gibt es jeweils 5 exklusive Exemplare des auf nur 100 Stück limitierten Raphael Rotter Legenden-Shirts zu gewinnen. Beantworte einfach folgende Frage richtig, um am Gewinnspiel in dieser Episode teilzunehmen. Nach wem ist die MVP-Trophäe benannt, die in der Winter Day Ice Hockey League alljährlich an den wertvollsten Spieler geht? Schicke die richtige Antwort an Hockey O'Clock. 101@gmail.com. Das ist Hockey O'Clock 101@gmail.com. Und mit ein wenig Glück gehört dir bald eines der heiß begehrten Raphael Rotter Legenden-T-Shirts.
Win today, Hockey O'Clock.
Zurück bei Win Today Hockey O'Clock, zurück bei einer Win Today Hockey O'Clock Original Series, die da lautet, die da heißt Let's Talk About Six. Wir tun das mit der großen, mit der ikonischen Sechs der Spurse Vienna Capitals, mit Raphael Rotter. Wir haben über deine MVP-Saison begonnen zu sprechen. Dein mit Abstand bester Grunddurchgang, der zu Buche stand, nach vollen 54 Spielen. 30 Tore, 41 Assists, 71 Punkte. Hauchdünn vor Corey Lock, der es damals auf 70 Punkte gebracht hatte. Wie sehr hast du auf die Punktezahlen von Corey Lock geblickt und wie sehr sie vielleicht auch in der Endphase, weil du es schon angesprochen hast, bedeutet dir was, auch mal die Liga in Punkten anzuführen. Da war der MVP-Titel noch nicht eingetötet, aber wie sehr Hast du da vielleicht auch in den letzten Spielen der Platzierungsrunde den Schläger nochmal ein bisschen fester umklammert, um auch ja sicherzustellen, dass dir diese Punkte gelingen, dass diese Führung für dich auch überbleibt?
Also ganz ehrlich, das erste Mal, wo ich drauf geschaut habe, war, ich glaube, es waren 6 Spiele vor Ende der Saison. Da habe ich drauf geschaut und gesagt, ja, da bin ich schon ziemlich weit oben. Ne? Und der Corey ist auch da oben. Ja, es wird eine knappe Geschichte. Und dann habe ich die letzten 3 Spiele nochmal drauf geschaut. Ich sagte, ja, boah, naja, in der Mannschaft läuft super bei uns. Boah, wäre schon geil, wenn ich das Ding jetzt holen könnte. Das wäre voll cool. Ne? Das wäre unglaublich. Also das hätte ich nie gedacht. Ja, und dann vor dem letzten Spiel habe ich dann nochmal drauf geschaut und dachte, boah, geil. Ja, ich habe aber fix gedacht, okay, vom letzten Spiel, ich glaube, er war 1 Punkt hinter mir oder so, oder wir waren gleich auf, oder 1 Punkt war er hinter mir oder so, ich bin mir nicht mehr sicher. Ich sagte, okay, ich glaube, Linz hat es auch gesagt, okay, passt, das schaffe ich nicht. Der macht fix in seinem letzten Spiel 3 Punkte. Oder vielleicht holt er sich irgendwann von Schiri. Damals war das ja noch gang und gäbe, leider. Meine waren natürlich alle echt gemacht, nur dazu gleich
natürlich
das klarzustellen. ja, ich habe gedacht, ja, das, ja, wenn es passiert, ist geil, wenn nicht, dann nicht. Aber ja, wäre schon cool. Und die Burschen in der Mannschaft haben das natürlich alle, also die meisten gewusst und gesagt, hey, das packen wir heute, Rafi, du wirst sehen, das packen wir. Ja, und ich bin mir nicht sicher, wie das letzte Spiel dann ausgegangen ist für uns, aber ich glaube, wir haben gewonnen. Wie viel? 6? 5.
1.
Ah, 5-1. Und ich habe 1 Punkt gemacht?
Völlig korrekt.
Einen Punkt. Einen Punkt habe ich gemacht und nachher gehen wir in die Garderobe.
Noch dazu bei einem Tor von Patrick Peter. Das passiert ja auch nicht alle Tage.
Danke, Peter. ja, und dann sind wir in die Garderobe gegangen. Wir waren alle voll happy, weil wir halt den Grunddurchgang ziemlich gut abgeschnitten haben. Und ja, und dann irgendwie ist es mir gekommen. Ah, wie... fucking Reds, du hast das packt. Und ich so, war's, ich bin gar nicht ausgegangen. Ich so, ja, 1 Punkt. Und ich schaue so drauf, ich so, ja, warten wir mal, bis das eingeschickt wird. Vielleicht holt er das ja nachher. Und ja, und dann habe ich wirklich um 1 Punkt, glaube ich, das gewonnen und war natürlich auch voll happy. Und die Burschen haben mich auch ein bisschen gefeiert, eh klar. Ja, war cool. Ja, aber wichtiger waren dann der restliche Teil der Saison, genau.
Und das waren die Playoffs und damals auch noch mit Pickrecht, damals wie heute, dass sich der erstplatzierte Gegner aussuchen darf. Wie ist dieser Prozess im Regelfall bei den Capitals abgelaufen? Noch dazu, es war das zweite Jahr in Folge, dass man sich als erstes einen Gegner aussuchen durfte.
Also es kommt auch immer auf den Trainer drauf an, weißt du, wie der das handelt. Aber beim Serge war immer der Fall, dass natürlich das mit der Mannschaft besprochen wurde. Dass wir da mit der Mannschaft, also der, die Leaders auch geredet haben und natürlich alles besprochen haben und alles abgewogen haben und dann natürlich zu einer Ergebnis gekommen sind, alle zusammen natürlich. Und das hat dann, haben dann die Leader nochmal mit dem Coaching-Staff besprochen. Und dann wurde ein Gegner gepickt, genau. Also so ist es immer so das Prozedere. Und ja, war jeder involviert und dann natürlich das the last word hat natürlich der Coach, aber natürlich mit der Mannschaft im Rücken. Genau. Und leicht ist es ja auch nicht, weil manchmal hast du ja Gegner, die eigentlich alle nicht leicht spielbar sind. Darum ist es halt total schwer und natürlich spielt auch dann Glück mit. Ja.
Und es war damals schon relativ spannend, dass Justament Bozen übergeblieben ist, nicht gepickt worden ist, obwohl sie eigentlich nicht einmal auf dem ersten Platz in der Qualifikationsrunde in die Playoffs gerutscht sind. Nehmen wir uns mal mit on the inside. Dieses picken müssen. Und es gibt gute Gründe, warum dieses Pickrecht eingeführt worden ist, weil eben Mannschaften dann mit letzten Saisonspielen und dem Seeding einfach zu viel sich gespielt haben. Wie kommt das bei den Spielern an, dieses Wahlrecht? Ist das okay, ist es jetzt da? Ist das Mühsal, weil man weiß, eigentlich kann man sich vor allem als Mannschaft, die sich als erstes jemand aussucht, tendenziell eher blamieren, weil es dann eh als Pflichtaufgabe gesehen wird. Mit Coach Holst viel drüber gesprochen, der gesagt hat, er findet das total scheiße, weil du dem Gegner, den du pickst, erst recht Motivation gibst und er als Coach natürlich auch so agieren würde, zu sagen, seht her, die haben euch gepickt, die erwarten, dass sie über drüber fahren. Ja. Wie war das bei dir als Spieler, wie war das bei euch in der Kabine?
Ja, also wenn man pickt, glaube ich, ja, man ist in keiner, ja, wirklich super Position, glaube ich, weil du halt ziemlich blöd ausschauen kannst. Ne? Ich glaube, dass die Organisation vielleicht schon mehr Fan vom Picken ist, weil du natürlich doch nach dem Grunddurchgang und Zwischendurchgang zur Folge einfach eine schlechtere Mannschaft nach den Resultaten, ja, in der ersten Runde antriffst. Und da geht es natürlich auch um Geld. Und ich glaube, dass eine Organisation schon das vorteilhaft sieht, weil sie halt denkt, ja, die Möglichkeit, dass wir natürlich gegen den schwächeren Gegner, der jetzt schwächeren Gegner mit Anführungsstrichen, der halt schlechtere Resultate die Spiele zuvor hatte, eine bessere Chance hast. Und natürlich dann vielleicht leicht in die zweite Runde kommst. Und da geht's natürlich, ist das natürlich auch eine Geldfrage, ne? Als Spieler, ich war immer der Meinung, wenn du Meister wirst, musst du gegen ihn gewinnen. Und natürlich sagen dann wieder Leute, ja, aber gegen andere Spielmannschaften ist es so leicht und so leicht. Aber wenn du Meister wirst, musst du 3 Runden gewinnen. Und irgendwann in den 3 Runden wird eine Mannschaft auf dich treffen, die nicht leicht bespielbar ist oder wo du mal Probleme hast, hundertprozentig. Und das musst du dann auch schaffen, um Meister zu werden. Ja, mir ist es komplett gleich. Komplett gleich. Ich kann leider nichts dran ändern. Das ist so wie eine Schiedsrichterentscheidung. Ich meine, es gibt nicht viele Schiedsrichter, die ihre Entscheidungen bis jetzt in ihrer Karriere zurückgenommen haben, sie entschuldigt haben. Man muss es einfach akzeptieren. Man hilft auch nicht, wenn man sich da viel darüber diskutiert. Jetzt natürlich mit dem Videobeweis ist was anderes. Da kann man schon was zurücknehmen, aber das hat nichts mit dem Picken zu tun. Ja, also mir ist es wirklich gleich, wenn sollte das ganze System, glaube ich, überarbeitet werden, wie das gehandhabt wird mit der Zwischenrunde, mit den Nullpunkten, mit dem, wer qualifiziert ist. Also wenn, gehört das Ganze besprochen und nicht nur das Picken, denke ich. Also so wäre es am interessantesten und würde, glaube ich, auch mehr Sinn machen. Ja.
Gewählt wurde jedenfalls der HC Innsbruck. Wie schon im Vorjahr sollte das der Auftakt sein zu einem langen Playoff-Run. In dieser Serie, wenn ich mich richtig entsinne, glaube ohnehin zum Auftakt vor heimischem Publikum ist hier der MVP-Pokal übergeben worden. Das war damals auch eine Live-Übertragung von Servus TV. Und diese Ron Kennedy Trophy, nicht nur der Name, ikonisch im hiesigen Eishockey, durfte im Rahmen von Winter Day Hockey O'Clock auch vor vergangenes Jahr eine lange zweiteilige Serie über Ron Kennedy anlässlich seines 70. Geburtstags machen und auch wahnsinnig viel über diesen Menschen, Trainer, Vorreiter, Vordenker lernen und auf einmal bekommst du diese Trophäe überreicht, wo dann noch dazu mit Plaketten so viele andere große Spieler eingraviert sind. Wie erinnerst du dich an diesen Moment?
Nicht sehr gut. Also ich kann mich nicht so gut daran erinnern. Wie gesagt, ich habe dann, es wurde ja vorher schon announced und ich war natürlich sehr happy drüber und jeder war sehr happy auch für mich, aber ja, ich bin jetzt kein Profi-Tiger, also es ist cool und das ist
Sagt derjenige, der 3 Wochen mit dem Meisterpokal verbracht hat.
Na, das Lustige ist, der Meisterpokal war bei mir. Ich habe ihn oft nicht einmal mitgenommen, weil, wie der Mario Fischer schon erzählt hat in der Story, letzte Woche habe ich den einfach im Auto vergessen und das Auto nicht zu machen. ja, so bin ich bei Trophys auch. Ich meine, es ist, ich habe totalen riesen Respekt auch vor der Trophy. Und es gehört einiges, um diese Trophy zu gewinnen und auch der Name der Trophy und die Person, vor der habe ich den größten Respekt. Aber so eine Trophy, ja, schön, dass ich sie bekommen habe. Wie gesagt, es ist nur ein Pokal für mich. Und ja, es war da Zeit, sich auf die Playoffs zu konzentrieren. Und es war schön und gut, aber ich habe gewusst, da beginnt jetzt ein neuer Abschnitt der Saison. Und es ist Zeit, weiter zu performen. Sonst, ja, keine Ahnung, hätte ich mir die Trophy schenken können.
Es geht so weiter, wie die letzte Postseason aufgehört hat, mit Siegen. 3 an der Zahl gibt es gegen Innsbruck. Alle rechnen eigentlich schon mit dem Sweep. Die Caps halten bei 15 aufeinanderfolgenden Playoff-Siegen. Und dann beißt sie Innsbruck doch in dieser Serie fest. Gewinnt 2 Spiele. Vor allem steht es nur noch 3-2 aus Sicht der Capitals. Und dann macht man den Sack trotzdem zu. Und die Serie markiert für mich so ein klein wenig den Anfang vom Ende des langen Playoff-Runs, weil Riley Holzapfel sich dort verletzt hat. Und ich habe schon angesprochen, der Verletzungsteufel hat dann auch dich ereilt. Was hat den Caps? Und Riley Holzapfel hatte nicht diese Übersaison wie 16-17. Auch das er nochmal erwähnt. Aber was hat den Caps tut das Fehlen von Riley Holzapfel im Spiel dann auch gefehlt?
Ja, weil du sicher war da wieder so ein kleiner Krater, der schwer zu füllen war, vor allem in dem Zeitpunkt der Saison. Du hast schon erwähnt, dass der Riley nicht die Best, also nicht seine MVP-Saison wieder hatte, aber auch wieder eine super Saison hatte und das einfach eine Position ist und ein Spieler ist, die man nicht ersetzen kann, vor allem nicht genau zu diesem Zeitpunkt unmöglich. Und natürlich hat uns das total geschwächt. Ich glaube, dass wir trotzdem noch immer sehr stark waren, aber ja, es war sicherlich ein positiver Ausfall für uns und es ist auch ein bisschen ein Ruck durch die Mannschaft gegangen und es hat nicht wirklich irgendjemand ihn ersetzen können in der Mannschaft. Genau.
Und dann in der Halbfinalserie gegen den ACB Südtirol Alberge ereilt auch dich
die
nächste Verletzung. Rippenverletzung, die dann letztlich auch dazu führt, dass du die Spiele 4 und 5 verpasst. In ebenso vielen Spielen war die Serie dann auch durch zugunsten des ACB. Wie bitter war es nach so langer Zeit, die du verletzungsfrei absolviert hattest, ausgerechnet zu der Phase dann wieder Blessur auszufassen?
Ja, ich glaube...
Blessur, große Verletzung.
Ja, also ich glaube, ich hatte auch damals ziemlich gute Playoffs. Und ja, voll geil. Ich bin gerade MVP geworden. Und ich meine, wie geil wäre das, wenn ich jetzt den Riley das nachmachen könnte und in der MVP-Saison auch noch die Meistertitel holen könnte mit Wien, meiner Mannschaft. Und da habe ich noch eine größere Rolle als vielleicht im Jahr zuvor gespielt. Und ja, ich wollte es einfach auskosten und bis zum Ende gehen mit der Truppe, weil wir wieder so viel investiert haben. Und ja, Verletzungen gehören dazu. Und es war voll tragisch. Ich habe auch versucht zu trainieren. Ich kann mich noch erinnern, aber es war unmöglich und es hat so weh getan. Ich habe alles Mögliche mehr reingehaut, aber es ist einfach nicht gegangen. Und das tut dann natürlich einem weh, aber das wird dir jeder andere Spieler auch sagen, wenn du siehst, dass deine Mannschaft dann verliert vorm Finale. Und ja, war tough. Aber ja, wie gesagt, das war etwas, was wieder geheilt ist. Und ich kann damit schnell abschließen. Es hat mir für die Mannschaft wehgetan, für den Coaching-Staff hat es mir wehgetan, weil eben das letzte Jahr vom Coaching-Staff auch war und einfach für die Zusammenstellung der Mannschaft auch eigentlich das letzte Jahr, weil dann wurden wir jetzt so ziemlich aufgelöst, die meisten Spieler.
War euch schon klar, dass es das letzte Jahr von Serge Aubin sein wird? Weil die Wechselgerüchte, die gab es schon länger.
Ja, also ich dachte eigentlich schon, dass er vorher geht, weil er einfach ein überragender Trainer ist und was er da geleistet hat in Wien. Also habe ich selten, habe ich noch gar nicht gesehen, und Hut ab, wie er mit den Leuten umgeht. Und ja, viele, viele Leute heutzutage, wenn sie Spieler kaufen, rufen sie die Agenten an und schauen Stats und natürlich Videos, was alles schön und gut ist, und das Gleiche mit Coaches auch. Und aber das Wichtigste ist, reden mit Spielern. Spieler verkaufen Spieler. Wenn ich ihn, jetzt werde ich hoffentlich ein Coach sein, vielleicht jetzt nur ein Jahr, vielleicht jetzt mehrere Jahre, wer weiß, aber wenn ich meine Spieler hole, dann natürlich rufe ich Agenten an, natürlich rufe ich Coaches an, natürlich rede ich mit Clubs, aber in erster Linie rede ich mit seinen Mitspielern. Wie ist er charakterlich, wie ist er abseits des Eises, wie ist er im Kraftraum, kann man sich auf ihn verlassen, und das, die beste Werbung ist, wenn du Mitspieler hast, die einfach positiv über dich reden. Und das war beim Serge der Fall. Jeder hat gedacht nach dem Jahr, weil wir alle einfach positiv über ihn geredet haben, dass er weggeht. Und uns hat es eigentlich überrascht, dass er noch geblieben ist das Jahr darauf, was wir ihm sehr angerechnet haben, weil ich bin mir sicher, dass er gehen hätte können nach dem Jahr. Und wir haben es ihm sehr angerechnet, weil es ihm natürlich, glaube ich, auch in Wien sehr gefallen hat. Und die Truppe hat natürlich ihm auch getaugt. Und er hat sein Erfolgsrezept weiterlaufen lassen. Mit dem zweiten Jahr, auch wenn wir nicht ins Finale gekommen sind, was er da wieder erreicht hat und aus der Mannschaft rausgeholt hat, war wahnsinnig toll. Und das haben natürlich international andere Clubs natürlich auch mitbekommen. Und für uns war das ganz klar, dass er weggeht. Aber verdient, und wir haben ihm nur das Beste gewünscht, und ja, vielleicht sieht man sich irgendwann einmal in der Karriere wieder.
Diese Playoff-Serie gegen den HCB Südtirol, die hat auch das Ende einer beeindruckenden Serie deiner Wenigkeit markiert. Du hast in den 18 Playoff-Serien, die du davor in der Liga absolviert hast, immer mindestens einmal gepunktet. Du bist auch exzellent in die Playoffs 2017-18 gestartet, hast 8 Punkte nach 6 Spielen gegen den HCI am Scorerkonto gehabt. Und gegen Bozen war dir in der 19. Playoff-Serie, die war dann auch verkürzt, weil du Spiele 4 und 5 verpasst hast, kein Punkt gelungen. War dir das bewusst?
Boah, nein, gar nicht. Ich glaube, wir haben als Mannschaft so gut gespielt, auch gegen Bozen, aber Bozen war einfach einfach ready, ein anderes Kaliber dieses Jahr, und dann wirklich Playoff-Hockey. Spielen sie jedes Jahr, aber vor allem in dem Jahr haben sie das einfach so gelebt, und das ist so geil bei Bozen. Also die Charakter, die sie da drinnen haben, die da wirklich die Mannschaft da mitreißt und auch tough spielt, und natürlich hasst man es, gegen die zu spielen, und man verurteilt die Spieler und schimpft, aber das ist Hockey, das gehört dazu, und ich weiß, da nenne ich wieder einen Halmo. Und die Sachen, die er macht, ja, ist manchmal crazy, aber ja, das ist das Eishockey, das bringt das Eishockey mit, und so ist es halt, ja. Wenn jemand ein Problem mit ihm hat, dann schickt sein Tafke raus, der paniert ihm die Birne, und dann spielt er zwei Spieler nicht, ganz einfach. Wie ich das gemacht habe, ich habe ihn in die Bahne reinfahren lassen, ganz unbewusst natürlich, und er war auch zwei Spieler, na, so macht man das. Nein, natürlich war das nicht beabsichtigt. Das ist leider passiert, und ich glaube, er glaubt noch immer, das war das absichtlich, aber ich bin eigentlich nur ausgewichen, weil sonst wäre ich wahrscheinlich drei Tage, hätte ich mich nicht ausgekannt.
Keine Sorge, wir organisieren irgendwann mal die große Aussprache, Raphael Rotter und Mike Herrmann.
Aber ja, ich meine, wenn Leute Probleme haben, ja, dann sollen sie genau das machen. Und das ist erlaubt im Hockey. Dann hast du einen Tough Guy, dann raufen sie ganz einfach, und dann kann man ihn ausschalten. Das gehört dazu, aber sie machen das perfekt, haben das perfektioniert über die Jahre, und ich finde es richtig geil.
Deine zwei produktivsten Jahre enden. Die Ära Serge Aubin endet. Die Saison der Capitals endet im Halbfinale gegen den späteren Meister Bozen. Was lange auch kein Ende gefunden hat, waren offenbar die Vertragsverhandlungen. Und das hat sich dann auch auf Berichterstatterinnen- und Berichterstatterseite rumgesprochen, du hast den amtierenden MVP in deinen Reihen. Und von außen hat das so gewirkt, als ob das der No-Brainer wäre, den sofort auch mal längerfristig an den Verein zu binden. Mir ist schon bewusst, in Österreich sind die Einjahresverträge nach wie vor leider Usus. Raphael Herburger hat an dieser Stelle mal erwähnt, dass er in Lugano einen Zweijahresvertrag bekommen hat, dass das in Österreich schon fast als Pensionsvertrag durchgehen würde. Nur, dass die auch jungen Hörerinnen und Hörer mal nachvollziehen können, dass du schon ein klein wenig von der Hand im Mund lebst und halt irgendwie von deinen Leistungen in der einen Saison auf die andere. Aber warum haben sich die Verhandlungen in Wien gefühlt immer länger gezogen als bei anderen Mannschaften? Warum hat es ausgerechnet nach deiner MVP-Saison so lange gedauert?
Ja, das hat man als Wiener Spieler halt schon gewusst, dass es in Wien halt immer ziemlich lange dauert, dass da jemand auf dich zukommt. Gründe, kann ich dir jetzt nicht bestimmtes sagen. Es sind mehrere Sachen, die ich wahrscheinlich vermute. Das Management damals hat das so gehandhabt. Und ja, das muss man leider akzeptieren. Viele Spieler haben die Vereine über die Jahre verlassen, weil sie es nicht akzeptiert haben oder andere Verträge, Angebote natürlich schon viel früher bekommen haben.
Aber das musst du nur ein System haben, wenn ein Nissner, wenn ein Vukovic, wenn ein Schneider, der damals zwar in Tschechien gespielt hat, aber prädestiniert natürlich auch wäre als Wiener Junge oder Wiener Bursche, das Wiener Hockey zu repräsentieren, wenn die in einer Offseason allesamt nach Salzburg gehen. Und natürlich, Salzburg, andere Sphäre, das ist mir schon klar. Ja, ja. Aber dass man zumindest versuchen könnte, einen von drei zu halten. Und da muss ich gleich noch eines drauflegen, was man immer wieder gehört hat. Und du bist auch dazu da, das zu bejahen, zu berichtigen. Oder vielleicht hast du es auch nie gehört, aber in der Berichterstatterinnen-Szene hieß es immer, in Wien wird versucht, und das ist auch mal beschrieben mit den Imports, lebenswerte Stadt und es ist ein tolles Umfeld hier und jeder möchte gerne hier spielen. Ja. Aber in Wien wird eher versucht, Hometown-Discounts, also so Daheimspiel-Rabatte rauszuverhandeln, als das in anderen Orten der Fall ist.
Ja, also das ist auch kein Geheimnis, wie du schon gesagt hast, das sind ja keine Gerüchte, das ist so der Fall. Natürlich gibt es auch ein gewisses Budget, das ich nicht kenne, aber das wahrscheinlich über die Jahre dass das wahrscheinlich gekürzt worden ist und dann, dass da nicht so viel vorhanden ist und dass man natürlich mit denen umgehen muss und mit den Spielern. Aber nichtsdestotrotz, alle diese Sachen haben nichts damit zu tun, dass du mit deinen Spielern, die schon jahrelang für den Verein gedient haben,
Knochen hinhalten.
Und wahrscheinlich, Gesundheit riskieren. Wahrscheinlich die Gesichter der Vereine sind. Einfach redest. Ich meine, Reden ist das Menschlichste, das es gibt, das Wichtigste auf der Welt. Kommunizieren. Ich meine, hallo. Ja, es ist traurig, dass man das so erwähnen muss, weil es für mich das Normalste ist. Alles diese Sachen, Budget, was auch immer, andere Dinge, halten niemanden davon ab, mit jemandem zu kommunizieren und zu reden und zu fragen, würdest du gern da bleiben? Wir würden dich gern haben. Würdest du woanders gerne gehen? Was würdest du dir vorstellen? Man kann ja einfach reden und herausfinden, okay. Und das wurde nie gemacht. Also es wurde nie gemacht in den Jahren, in denen ich in Wien jetzt spielerisch tätig war. Also vor Jänner, Februar kenne ich nicht viele Spieler, die da schon geredet haben. Vor allem österreichische Spieler nicht. Und das war auch in dem Jahr leider der Fall. Natürlich, ich hatte schon andere Angebote, super Angebote schon von anderen Mannschaften in der Liga, dann auch schon vom Ausland, schon über die ganze Saison hingezogen, so ab November, Dezember.
Was für die normale Zeit ist, wo erste Gesprächsprozesse beginnen?
Ja, denke ich schon. Also wenn du kannst ja auch einen Spieler, wenn du da schon die ersten, wir haben schon darüber geredet, die ersten zwei, drei Monate in der Saison gefällt und schaut sehr fit aus, bringt regelmäßig seine Leistung, die man auch von ihm erhofft, kann man ja schon im Oktober, November mit ihm reden. Spielt ja keine Rolle. Natürlich ist es immer die Gefahr da, dass sich ein Spieler verletzt. Ja, aber das ist immer gegeben im Eishockey. Und glaub mir, kein Spieler verletzt sich absichtlich. In meiner Karriere natürlich tut es mir leid, dass ich oft verletzt war und wahrscheinlich oft für nichts bezahlt worden bin, weil ich leider verletzt war. Aber ich bin ein Spieler und der Spielertyp, der ich bin, muss man leider damit rechnen, dass ich mich verletze. Wenn ihr nicht wollt, dass ich im Gern fahre, dass ich vom Tor bin, dass ich einen Check mache, dass ich rauf, dass ich um jede Scheibe voll fight und dass ich wahrscheinlich 90% meiner Zweikämpfe in meiner Karriere gewonnen habe. 90%. Ja, dann unterschreibt's mich nicht, weil, aber dann bin ich auch nicht der Spieler, dann nütze ich euch auch nichts, wenn ich das nicht mache. Es gehört leider dazu. Es tut mir sehr leid, aber es gehört dazu. Und ja, das hat's auch in der Saison nicht gegeben. Und dann wurde mir eigentlich ja, zum ersten Mal hat man mich gefragt, warum ich da nicht WM spiele. Vom Verein, von der Seite vom Verein, was eigentlich damals eigentlich, der Verein wollte eigentlich nie, dass die Spieler national im Spiel, weil natürlich die Verletzungsgefahr da gegeben ist und dann natürlich.
Klar, reißt du bei der WM das Kreuzband, dann so musst du hoffen, überhaupt in der Folgesaison aufs Eis zu kommen.
So ist es, genau. Und wenn es eine andere Verletzung ist und du bist genau vor der Saison fit, du schaffst den Fitnesstest, hast einen Vertrag, kannst aber noch nicht spielen, musst der Verein trotzdem zahlen und zahlt natürlich umsonst wieder. Natürlich war der Verein nicht so Fans von Nationalteam-Einberufungen. Ja, und dann wurde ich erstmal gefragt, warum ich nicht von meinem Verein, warum ich nicht im Nationalteam spiele. Ja, natürlich, nach der Saison wollte ich das einfach nicht riskieren, weil ich einfach noch keinen Vertrag unterschrieben gehabt habe. Und das ist, glaube ich, total klar. Nach so einer Saison hätte ich mir eigentlich erwartet, dass
nicht schon du initiativ werden musst.
Ja, genau, dass schon der Verein vielleicht früher an mich herantritt. Es ging zwar auch um eine sehr hohe Summe, und die ich unterschrieben habe dann für die nächsten 3 Jahre, was ich mir auch verdient habe, also ohne jegliche Gedankensprünge habe ich mir das auf jeden Fall verdient.
Aber dann doch wieder mit Hometown Discount, weil du hast ja auch immer gesagt, du hättest anderswo viel mehr Geld verdient.
Ja, aber das war, ich wollte immer in Wien bleiben und das war schon vielen klar. Aber es könnte auch kein Grund gewesen sein, dass die Summe einfach so hoch war und dass man mit dem Budget das zusammenrechnen musste und da einfach Probleme hat und darum lang gewartet hat, vielleicht. Das könnte sein. Glaube ich nicht, dass das der Fall war unbedingt. Aber ja, ich hätte mich einfach gefreut, wenn das Management, nicht der Verein, das Management des Vereins früher an mich herangetreten wäre. Schlussendlich habe ich einen Hammervertrag unterschrieben, dank dem Hans Schmidt, der da zugesagt hat und war ihm schon immer sehr dankbar und auch für diesen Vertrag, weil das schon für Wien eine ordentliche Summe war, vor allem für den österreichischen Spieler auch und das war nicht selbstverständlich und da bin ich den Hans heute noch über alles dankbar. Ja, aber trotzdem, das Management hätte sich sicher früher engagieren können.
Darf man auch insofern gespannt sein, wie das jetzt unter der Ägide von Christian Dolezal vonstatten gehen wird. Glaubt, dass das auch eine der radikalen Änderungen sein wird, dass er als ehemaliger Spieler diese Prozesse natürlich von innen viel, viel besser versteht.
Und so ist es, ja.
Ist für mich immer so spannend, in die Schweiz zum Beispiel zu blicken, wo es dezidierte Manager für den wirtschaftlichen Bereich gibt und dann eben den Sportchef, Vulgo, ja, Sportmanager, ja, Sportdirektor.
Glaub, das ist halt alles nicht so easy mit dem Budget, mit den Mannschaften.
Natürlich.
Das wissen wir eh. Aber wie du gesagt hast, mit Christian Dolezal ist da jetzt eine neue Ära in Wien und ich bin mir sicher, solche Themen werden anders behandelt und auf jeden Fall wird mit denen besser umgegangen.
Und das ist einer der vielen Gründe, warum man sich auf die Saison 24-25 der Spurs-Wiener Capitals freuen sollte. Ich möchte trotzdem noch einmal über diese Gefühlslage und Gemengelage sprechen. Wir haben in Teil 2 sehr viel und sehr lange über Verletzungen gesprochen, physische und psychische. Du gibst dein Herz, du gibst deinen Körper letztlich, der Organisation hin. Du bleibst 2 Jahre de facto verletzungsfrei, bringst einen Meistertitel nach Wien, bringst eine Ron Kennedy Trophy nach Wien und wirst dann so lange hingehalten. Es wird nicht mit dir geredet. Du musst gefühlt initiativ werden und nicht die Gegenseite. Wo rangiert, ich will es nicht Zurückweisung nennen, aber wo rangiert dieses Verhalten der gegenüberliegenden Seite bei Dingen in deiner Karriere, die dir wehgetan haben?
Ja, es ist einfach schade. Das habe ich auch schon, glaube ich, in der Folge davor gesagt, dass es einfach schade ist, weil kein Spieler verletzt sich gern. Jeder Spieler will immer alles für die Mannschaft tun. Da bin ich mir sicher, nicht jeder Spieler, aber jeder Spieler will einfach gut spielen und insbesondere ich habe mich, glaube ich, ja, ich war schon diese, also ich glaube, wenn man über Rafael Rotter redet, reden wir über die Vienna Capitals und ich will mich da nicht in den Vordergrund stellen, aber ich...
Weißt du was, dann tue ich das. Meine Auffassung gerade der letzten Jahre ist, dass Vereine nicht verstanden haben, Posterboys aufzubauen. Mein Lieblingsbeispiel ist, oder eines meiner Lieblingsbeispiele ist der Domino Eishockey Club, der das große Glück hatte, dass Niki Petrik beim VSV keinen Vertrag mehr bekommen hatte. Und dieser Club, der aus dem Nichts kreiert worden ist, bekommt dann einen Posterboy am Silbertablett serviert. Kapitän. Kann so viel am Eis. Unfassbarer Penalty-Killer. Führungsfigur. Sieht auch richtig gut aus. Also alles, was ein Posterboy braucht unter DEC, hat viel zu wenig daraus gemacht. Und wenn du bei vielen anderen Vereinen nachsiehst, wie hoch die Fluktuation ist, wer sind die Leute, die Innsbruck in diesem Jahr als Beispiel auf die Poster drauf gibt? Wer sind die Leute, die letztes Jahr für Graz auf den Poster drauf gibt? Also der Posterboy an sich, wer steht sinnbildlich für die Organisation? Ja. Der KAC macht das hervorragend, die Salzburger machen das hervorragend, die Linzer machen das hervorragend, die Wiener in Teilen.
Ja, es ist halt...
Und du warst einer, für mich absolut.
Also ich denke, dass ich der, wie du sagst, Posterboy, es gibt sicher andere, ich war der Posterboy hundertprozentig, nur wenn das der Verein dann nicht nutzt und immer wieder auf deinen Charakter hinweist, ja, das der Charakter, da sind wir uns nicht sicher, oder das Management auf deinen Charakter hinweist, ja, wir sind uns nicht sicher. Ich sage immer, der Verein, aber damit hat er an Schmidt nichts zu tun. Es geht um das Management auf den Charakter. Natürlich hinterfragst du deinen Charakter dann auch, ja, bist du, ist das okay eigentlich, wie ich bin und muss ich da oder da, aber genau mein Charakter, so wie ich bin und so wie ich war, so wie ich bin, natürlich hin und wieder passieren Sachen, aber die gehören dazu zum Leben. Aber genau das macht mich ja aus. Darum bin ich dieser Posterboy, wie du sagst. Genau darum. Und wenn du da jemanden im Management hast, der das einfach nicht will, der vielleicht, ich weiß nicht, aber es hat so gescheint, dass das Management was einfach nicht da mitziehen will und etwas, ob es persönlich oder so was anderes, gegen dich hat und das nicht nutzen will, ja, erstens, es ist schade für die Capitals, glaube ich, weil es wäre eine super Werbung, glaube ich, für die Capitals und für mich wäre es auch schade, weil man weiß, dass der Verein, aber gewisse Leute, auch wieder vom Management, sind einfach nicht hinter dir und dann gehst du immer mit einem flauen Magen, jedes Mal, wenn du in die Halle bist, denkst du dir, okay, ja, vielleicht ist da irgendwas oder irgendjemand, der da nicht ganz hinter dir ist, aber du weißt, dass eigentlich sonst die ganze Mannschaft immer hinter dir ist und du kannst dich trotzdem nicht, und ich bin ganz happy, was aus mir geworden ist, aber trotzdem, ich glaube, dass da mehr drinnen war.
Weißt du was? Auch aus solchen Gründen gibt es Serien wie diese, auch aus solchen Gründen wie Wortspender eingeladen, die in ihrer Themenwahl so ganz nebenbei völlig frei waren, aber alle unisono dasselbe bisher auch zum Besten gegeben haben. Toller Spieler, toller Typ, toller Charakter. Du liebst es, mit ihm zu spielen, du hasst es, gegen ihn zu spielen. Und wenn sowas aus der Szene kommt, und auch da, du hast es schon ein paar Mal gehört, große Spieler, die über große Spieler reden und immer wieder die gleichen auch Buzzwords daherkommen, das ist die höchste aller Auszeichnungen. Eben auch wie jene des Most Valuable Players. Die war dir einmal vergönnt. Wir haben in dieser Folge nicht nur darüber, sondern auch über viele andere Dinge gesprochen, durfte wieder wahnsinnig viel über dich lernen. Hoffe, die Zuhörerinnen und Zuhörer auch. 5 down, 1 to go. Freue mich sehr auf den letzten Teil von Let's Talk About Six für den Moment. Wie immer, vielen Dank für so lange ausführlich Zeit nehmen.
Vielen Dank und bis nächste Woche, dann finishen wir das Ganze.
Win today, Hockey. Over.
Kurz durchatmen bei diesem Wahnsinn und das ging rasend schnell. Der Traum vom Finale ist erfüllt. Mittendrin statt nur dabei. Fans, stimmungsvoll und hoffnungsfroh. Nice move, another nice move. Oh, it's gone.